Gott ist am Werk, wir sehen das immer wieder. Und in der Geschichte, in der Weltgeschichte, wie auch in Staatsgeschichte Israels, da sehen wir so deutlich, wie das alles irgendwie zueinander passt und ineinander hineinfließt und einem bestimmten Plan folgt. Und eigentlich könnten wir die Feste Israels, das Geschehen in Israel, so als Blueprint, als Vorlage nehmen, um zu sehen, wie sich die Weltgeschichte bisher entwickelt hat und wie sie sich weiterentwickeln wird. Das ist so offensichtlich, wenn man da mal reinschaut. Und in dieser Serie, die wir heute beginnen, werden wir in ein paar solche Feste eintauchen. Und es ist sehr spannend. Ich bin begeistert zu sehen, wie die ganze Bibel da irgendwie einfach einen Zusammenhang hat und die Feste, die Mose schon verordnet worden waren, wie Gott dort schon die ganze Weltgeschichte im Auge hatte und bis ans Ende durchgedacht, geplant, vorbereitet. Und die Erwählung seines Volkes Israel über die Erwählung seiner Braut, die neutestamentliche Gemeinde durch alle Phasen hindurch bis zur Bekehrung Israels und bis zum tausendjährigen Reich, alles schon durchgeplant hat, vorausgesehen hat, wie es geschehen soll. Und wir haben das in der Bibel. Es ist offensichtlich, wenn wir mal die Augen dafür öffnen, und ich hoffe sehr, diese Predigtserie öffnet uns die Augen dafür. Und es ist ja so, alle Feste Israels haben eine historische und eine prophetische Bedeutung. Das heißt, sie werden historisch von den Juden gefeiert, sie wurden gefeiert, zwischendurch mal nicht, heute werden sie wieder gefeiert. Und sie zeichnen ein Bild der Gemeinde Jesu, ein prophetisches Bild, bis zu ihrer Erfüllung am Ende der Zeit. Also weit über unsere Zeit hinaus. Mindestens noch 1007 Jahre, würde ich sagen. Ja, 7 Jahre, weil da noch eine Trübsalzeit kommt und dann 1000 Jahre das Reich. Vielleicht gibt es noch einen Intervall dazwischen. Weil das geht nicht ganz auf mit den Tagen dort im Danielbuch, aber so ungefähr 1007 Jahre und einen Monat, würde ich sagen. Dann spätestens haben wir die ganze Erfüllung davon. Gut. Ja, aber da liegen ungeahnte Schätze verborgen, die wir noch in den kommenden Monaten ausgraben werden. 4 der 7 Feste Israels, die Frühlingsfeste, sie sind ja prophetisch schon erfüllt worden. Und 3, die im Herbst, die stehen noch aus. Ich habe hier mal eine ungefähre Liste. Es stimmt jetzt nicht genau mit den Daten, aber dass man sich das ungefähr vorstellen kann. Der hebräische Kalender hat ja 360 Tage. Und deshalb sehen wir hier so, hier irgendwo ist das der Jahresbeginn, da sehen wir im Frühjahr das Passa und dann das Fest der ungesäuerten Brote, das Fest der Erstlingsfrucht, hier im 2. Monat das Schavut, das Wochenfest, und dann im 7. Monat Rosh Hashanah, Yom Kippur und Sukkot. Und was das bedeutet, das sehen wir ins Klang. Gleich noch, es ist eigentlich, ja, also vor 2 Wochen haben wir ja Erntedank gefeiert. Auf welche 2 israelischen Feste geht Erntedank zurück? Wer kann mir da noch helfen? Alle drei? Welche 3 von den 7?
Passa, ja. Schavut und Sukkot.
Ja, genau. Schavut haben wir letztes Mal nicht angeschaut, weil das ist nur marginal irgendwie, aber es hat auch etwas damit zu tun, aber die anderen beiden.
Weizenernte.
Ja, das sind, da wird gefeiert. Einerseits, dass die Ernte kommt und andererseits, dass sie schon gekommen ist und man freut sich auf die nächste Ernte. Okay, das Passafest, es ist eigentlich für, ich denke, fast allen Christen klar. Das Passafest, das feiert den Auszug aus Ägypten, der Kinder Israels, dem Volk Israels, als sie unter Gefangenschaft waren im Volk, in Ägypten. Und da war dieses Passalamm, das sie schlachten mussten. Und sie mussten ja das Blut an die Türpfosten streichen und der Engel des Herrn ging an diesen Türen vorbei. Passa heißt ja vorbeigehen. Und er hat die Israeliten leben lassen, die dieses Blut an die Tür gestrichen haben. Und dieses Blut des Lammes ist ja auch das Blut des Lammes im Neuen Testament. Das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt trägt. Jesus wird so genannt. Bei der Taufe am Jordan, als Johannes der Täufer ihn tauft. Da kommt das vor. Das ist so die historische Bedeutung und dann auch die neutestamentliche Bedeutung. Wir feiern das jeden Karfreitag. Und dann das Fest der ungesäuerten Brote. Ungesäuert heißt eigentlich, also heute würde man sagen, hefefrei, hat mich meine Frau gelehrt. Aber in der Bibel heißt Sauerteig eigentlich Sünde. Also ohne Sauerteig heißt ohne Sünde. Das bedeutet Jesus sündloses Leben und Opfer. Und dieses Fest und seine Bedeutung werden wir dann am 23. November anschauen, nach dem Sonntag der verfolgten Kirche, der nächstes Mal ist. Das Fest der Erstlingsfrucht, das Fest der die Verheißung der kommenden Ernte, da feiern wir ja, also da haben die Leute die Ernte gefeiert, die da kommt, und haben die erste Frucht Gott geweiht. Und wir feiern dann natürlich Jesus, die Erstlingsfrucht der Auferstehung. Er ist der Erste, der von den Toten auferstanden ist. Natürlich, da waren Leute im Alten und im Neuen Testament, die von den Toten zurückgekommen sind und auferweckt wurden. Aber die sind wieder gestorben. Aber Jesus ist der Erste, der einen Auferstehungskörper erhalten hat, einen ewigen Körper, so einen, wie wir dann auch mal bekommen. Halleluja. Und der nicht mehr sterben kann. Der keinen Krebs mehr hat, keine MS mehr hat, nichts dergleichen. Halleluja, das erwartet uns. Er ist der Erste und wir dürfen uns darauf freuen, dass wir das auch bekommen. Das ist das Fest, das wir dann feiern. Deshalb ist er die Erstlingsfrucht. Und dann, ja, ich könnte ja mal eigentlich etwas weitergehen. Da haben wir ja die bisherigen, was ich so erzählt habe. Genau, das feiern wir an Ostern. Schavut, das Wochenfest. Das ist das Fest, an dem das Gesetz des Mose gegeben wurde. Da erinnern sich die Menschen daran, Gott hat zu uns gesprochen und uns gesagt, was wir tun sollen. Und im Neuen Testament sehen wir dann die Erfüllung natürlich, dass dieses Fest genau der Zeitpunkt war, als der Heilige Geist gesandt wurde, also am Pfingsten. Und der Heilige Geist ist für uns auch eine Art Gesetz, ein freies Gesetz, ein herrliches befreiendes Gesetz, ein Geist in uns, der uns sagt, wie wir leben sollen. Wir brauchen keine Vorschriften mehr. Und ich sage das jetzt in aller Vorsicht. Bitte versteht mich nicht falsch. Aber das Gesetz der Bibel ist für uns, es ist erfüllt, sage ich mal. Und dazu komme ich dann noch später. Was wir haben, unsere Guideline, unsere Leitplanken, unser Führer, ist der Heilige Geist, der in uns lebt. Seit der Wiedergeburt und seit der Geistestaufe lebt er in uns. Wir können mit ihm unterwegs sein. Er zeigt uns, was richtig und falsch ist, wie es das Gesetz bei den Alten im Israel tat. Und dann sind noch die drei ausstehenden Feste, das Posaunenfest, der Tag der Versöhnung und das Laubhüttenfest und darauf gehen wir später ein. Die haben auch eine historische und eine prophetische Bedeutung. Und das wird dann spannend. Aber bevor wir da hineingehen, müssen wir jetzt mal zuerst ein Fundament legen. Und dazu dient die heutige Botschaft. Dieses Fundament ist wichtig, dass wir verstehen, wie diese Feste, was sie überhaupt für eine Rolle spielen und wie Jesus mit diesen Festen umgegangen ist. Und da gibt es einen Vers, der öffnet eigentlich die Tür für ein fundamentales Verständnis für jedes einzelne Wunder Jesu, für alles, was Jesus gesagt und getan hat. Dieser eine Vers, wenn wir den verstehen, dann verstehen wir so viel mehr von den ganzen Evangelien von Mark, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, von all den Berichten über Jesus. Dann verstehen wir, weshalb Jesus wie was getan oder gesagt hat. Und ich kann nur an der Oberfläche kratzen heute, aber immerhin das. Und dieser eine Vers, der steht in Matthäus 5, Vers 17. Und da sagt Jesus, denkt nicht, dass ich gekommen bin, um das Gesetz oder die Worte der Propheten außer Kraft zu setzen. Ich bin nicht gekommen, um sie aufzuheben, sondern ich bin gekommen, um sie zu erfüllen. Jesus bezieht sich hier auf das Gesetz der Juden, das wir das Alte Testament nennen. Und die Frage ist, wie erfüllt nun Jesus das Gesetz? Wie sollen wir das verstehen? Diese Frage hat schon viele Theologen durch die Jahrhunderte umgetrieben, kann ich euch sagen. Da gibt es sehr viel darüber zu lesen. Aber zwei Antworten sind klar. Und die dritte ist dann das Spannende. Erstens, Jesus hat das Gesetz vollkommen gelebt. Jesus hat alle Gebote gehalten. Er war absolut rein und sündlos, ohne Fehler. Das, was kein Mensch sonst geschafft hat. Jeder Mensch ist sündig und mangelt der Ehre, die er vor Gott haben soll, sagt der Römerbrief. Kein Mensch ist unschuldig vor Gott, außer einer. Und das ist Jesus Christus. Ihm sei alle Ehre. Er hat den Weg für uns geebnet. Er ist das schuldlose Opfer. Er hat das perfekte Leben geführt. Er war absolut fehlerfrei. Er hat das Gesetz vollkommen gelebt, jedes Gebot gehalten, und zwar vollständig. Und das ist großartig. Hebräer 4,15 sagt, er war ohne Sünde. Es gibt andere Verse, die das Gleiche sagen. Zweitens, Jesus hat die Strafe des Gesetzes getragen. Er ist an unserer Stelle zum Fluch geworden, sagt die Bibel in Galater 3,13. Jesus hat die Strafe stellvertretend für uns getragen, und das sehen wir immer wieder, wenn wir das Kreuz anschauen. Ich hätte da hängen sollen. Ja, euer Pastor. Ich bin schuldig. Ich hätte da hängen sollen. Jeder von uns. Aber Jesus hat für mich bezahlt und Jesus hat für dich bezahlt, indem er meine Schuld auf sich genommen hat. Und das ist mal ein Halleluja wert, oder? Hey, das ist großartig. Jesus hat alle unsere Schuld bezahlt. Wir sind frei, wir sind rein. Und ich habe so Freude gehabt, als wir letzten Donnerstag im Bibelabend auch über diese Thematik etwas gesprochen haben. Da hat einer von uns gesagt, jawohl, wenn Gott uns anschaut, er sieht keine Sünde, er sieht nur das Blut Jesu. Das ist wunderbar. Wir sind gerettet, wir sind befreit, wir sind angenommen, voll und ganz. Der Fluch ist, die Anklage ist am Kreuz angenagelt und der Schuldbrief ist zerrissen mit seinen Forderungen, der gegen uns stand. Steht, glaube ich, im Kolosserbrief. Er ist an unserer Stelle zum Fluch geworden. Das hat Jesus für uns getan. Und drittens, er ist die Erfüllung der Prophetie. Und das ist jetzt der dritte Punkt, den ich etwas ausführen will. Die Feste des Alttestamentes, sie zeigen eigentlich alle auf Jesus. Das ist ein wichtiger Satz. Die Feste Israels zeigen alle auf Jesus. Sie sind die vorausgeworfenen Schatten auf das, was kommt. Und da haben wir einen Vers in Hebräer 10, Vers 1. Nein, noch nicht. Er ist nicht da, aber ich lese ihn euch. Ich dachte, ich habe ihn auch drauf getan. Kein Problem. Hebräer 10, Vers 11, Vers 1 sagt, sie sind die vorausgeworfenen Schatten von zukünftigen Dingen. Die Substanz aber ist Jesus. Und wenn wir so die Schatten anschauen, ich gehe da nochmal zurück, so. Jetzt seht ihr, ich habe hier irgendwo das Licht des Projektors im Gesicht und hinter mir ist ein Schatten. Je nachdem, wo ihr sitzt, könnt ihr meinen Schatten nicht sehen, aber von der Seite könnt ihr ihn sehen. Jetzt könnt ihr diesem Schatten zuhören. Aber dann seht ihr niemals das Gesicht. Dann seht ihr niemals, um was es wirklich geht. Dann seht ihr keine Mimik. Dann hört ihr nichts. Der Schatten kann nicht sprechen. All diese Dinge sind Schatten. Aber wenn Jesus kommt, als Jesus gekommen ist, war er die Substanz. All diese Feste sind wie Schatten. Und wir sehen Jesus als die Erfüllung dieser Schatten, die Substanz, um die es wirklich geht. Und deshalb feiern wir auch Jesus allein. Wir feiern keine israelischen Feste, weil die meisten von uns, nicht ganz alle, ja, nicht Juden sind, sondern weil wir zur auserwählten Gemeinde Jesu gehören und auf ihn schauen wir. Wenn wir jüdische Feste feiern, dann tun wir das mit einem neutestamentlichen Inhalt. So zum Beispiel das, wie heißt es, Passa, dass wir am Donnerstag, am grünen Donnerstag, hohen Donnerstag feiern. Ja, das machen wir. Aber wir verherrlichen Jesus damit. Die Bibel sagt uns, dass wir nicht, dass die Christen eifersüchtig sein sollen auf die Juden, sondern umgekehrt. Die Juden sollen eifersüchtig werden auf die Christen, weil der bessere Bund, der neue Bund da ist. Jesus ist das Vollkommene. Er ist die Substanz. Das andere waren nur Schatten. Und deshalb feiern wir das gemeinsam, diese wunderbare Erfüllung in Jesus Christus. Jesus hat also das Gesetz auch die Feste Israels erfüllt und das sehen wir durch alle vier Evangelien hindurch komplett. Eben nur ein paar Beispiele, dass wir das sehen. Jesu Geburt war ja ziemlich sicher während dem Fest der Laubhütten. Das Laubhüttenfest, dort zelten ja die Leute in den Laubhütten, in Erinnerung daran, wie sie beim Auszug aus Ägypten in der Wüste in den Laubhütten gezeltet haben. Und das gleiche Wort kommt vor in Johannes Kapitel 4, wo es heißt, das Wort, also Jesus, zeltete unter uns. Die meisten Übersetzungen sagen hier, wohnte unter uns. Aber das Wort ist eigentlich das, das gleiche wie Tabernakel, also das gleiche wie Laubhütten. Und während dem Laubhüttenfest kam Jesus und zeltete, laubhüttete unter uns. Er hat das Gesetz erfüllt. Ja, ich weiß nicht, ob es dieses Wort gibt, aber ich habe es jetzt gerade erfunden. Weiteres Beispiel. Man musste 30 Jahre alt sein, um Priester zu werden. Ja, stimmt, ja. Und Lukas 3, Vers 23 sagt, dass Jesus bei der Taufe etwa, und ich liebe das, sagt die Bibel so, etwa 30 Jahre alt war. Also er war bereit als Priester oder als Rabbi zu wirken. Und dann kam die Taufe von Jesus und die war ja um Yom Kippur herum. Das haben die Theologen so errechnet. Und Yom Kippur ist der Tag der Versöhnung. Und genau zu dieser Zeit tauft Jesus am Jordanfluss unten. Die Menschen, die sich abkehren wollen von ihren Sünden, von ihren bösen Wegen. An Yom Kippur wurde oder wird vielleicht immer noch ein Ziegenbock mit der Sünde bedeckt und in die Wüste geschickt. Die Sünde wird stellvertretend auf das Sündenlamm, wie sagt das, auf den Sündenbock, genau, das Wort habe ich gesucht, auf diesen Bock gelegt und der wird in die Wüste geschickt. Ah, fahr ab, bitte, Würsti. Da soll unsere Sünde hingehen. Und dann erscheint Jesus und sagt, nicht der Ziegenbock, sondern das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Er ist nicht der Ziegenbock, der Sündenbock, sondern er ist das Lamm. Und das Lamm trägt unsere Sünden, genau zu dieser Zeit. Und dann glauben ja die Juden, dass während der Zeit des Yom Kippur der Himmel offen ist. Das ist auch so eine tolle Sache. Nach Jesu Taufe steht geschrieben, Lukas 3, 21, nach der Taufe öffnete sich der Himmel. Und die Juden sagten, wow, jetzt siehst du, es ist tatsächlich wahr, der Himmel ist offen über uns. Und was geschah? Gott selbst spricht, sagt, dies ist mein geliebter Sohn, auf ihn hört. Es geht nicht um einfach, dass wir einen offenen Himmel feiern, sondern es geht um Jesus Christus, das Zentrum, auf den jedes Fest, jede dieser Handlungen hinweist. Wie ein Brief, wie ein Wegweiser auf Jesus hin. Und der Heilige Geist kam herab auf ihn in Form einer Taube. Und wo geht Jesus, das Lamm Gottes, hin nach seiner Taufe? Wir erinnern uns an den Sündenbock. In die judäische Wüste, wo auch der Sündenbock hingeschickt worden ist. Interessant. Und nach Yom Kippur folgte das Laubhüttenfest. Das erinnert eben wieder an die Wüstenwanderung von Israel, als sie auf der Flucht waren, also befreit aus Ägypten und 40 Jahre durch die Wüste wanderten. 40 Jahre. Jesus verbrachte 40 Tage in der Wüste. Etwas anderes Interessantes, die Tora, die fünf Bücher Mose, das Gesetz, die Bibel des Volkes Israel, die wird ja alle 3,5 Jahre einmal ganz durchgelesen. Und so ein Zyklus des Gesetzes dauerte also 3,5 Jahre, das sind genau 42 Monate. Und dann fangen sie wieder vorne an. Und der Dienst Jesu zwischen seiner Taufe und seiner Auferstehung dauerte, dreimal dürft ihr raten, 42 Monate. Wenn dieser Schnitt und der Neuanfang auf den Herbst fällt, dann fällt der Zyklus der Toralesung auf das Laubhüttenfest und dann beginnt ein neuer Zyklus. Und genau zu diesem Zeitpunkt, mal schauen, was ich da noch habe, genau, zu diesem Zeitpunkt geht Jesus in die Synagoge und liest aus Jesaja 61, Vers 1 und 2. Er fand die Stelle, in der geschrieben steht, und er las in der Synagoge von Nazareth. Er sagt, der Geist des Herrn ist auf mir. Er hat mich gesandt. Er hat mich gesalbt, den Armen frohe Botschaft zu bringen. Die zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu verkündigen den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass sie frei und gelöst sein sollen, das Gnadenjahr des Herrn auszurufen. Wann hat Jesus das getan? Zu Beginn eines neuen Zyklus der Tora-Lesung. Und er hat damit gesagt, schaut mal, diese nächsten 42 Monate, das ist ein neuer Abschnitt, das ist ein Neubeginn. Da schreibt Gott Weltgeschichte und Gott selbst lenkt das und leitet jetzt etwas in die Wege, jetzt beginnt etwas Neues. Die Juden wollten ihn damals gleich töten. Wenn ihr die Stelle nachlest, in Lukas 4, Vers 18 folgende, die Juden wollten ihn töten. Weshalb? Sie merkten genau, was er sagte. Für uns, ja, wir brauchen da etwas Erklärung. Könnte jeder aufstehen und sagen, der Herr hat mich gesalbt, deswegen will ich ihn noch nicht umbringen. Aber wenn der sagt, was ihr geglaubt habt, das kommt jetzt zu einem Ende und etwas Neues kommt. Ich bin da, euer Erlöser ist da, jetzt beginnt ein neues Zeitalter. Mit anderen Worten, eure Religion hat jetzt zu diesem Zeitpunkt ausgedient, weil jetzt gilt von jetzt kommt ein neuer Bund, den ich jetzt einführe. Wenn die Leute das verstanden haben, verstehe ich, warum sie ihn töten wollten. Und dann geht Jesus ans Laubhüttenfest und dort erinnerte man sich ja eben nochmals an die Wüstenwanderung Israels. Und da gab es diese Situation, als das Volk Durst hatte und meckerte. Da hat Mose mit dem Stab auf einen Stein geschlagen und da kam Wasser raus. Also Gott hat Wasser in der Wüste geschickt für die durstigen Menschen. Und das wird am Laubhüttenfest, wenn ich richtig dran bin, am letzten Tag in einer großen Zeremonie wurde Wasser auf diesen Altar gegossen, um sich dessen zu erinnern. Und da sind natürlich alle von weit und her und schau da hin und jetzt gießt er dann das Wasser, jetzt musst du schauen. Und da stehen sie da mit den Handys und Kameras heutzutage. Und das ist ein großer Event. Und die Leute warten auf diesen Moment. Und dann kommt Jesus und steht auf an einer anderen Stelle und sagt, wenn jemand Durst hat, der soll zu mir kommen. Ich bin das lebendige Wasser. Ich bin der euch zu trinken gibt. Nicht das, sondern kommt zu mir. Wenn wir das in diesem Zusammenhang sehen, dann beginnt das plötzlich eine neue Qualität zu haben. Jesus, das Wasser des Lebens. Meine Frau hat ja die christliche Bücherhandlung geführt, die Oase, und da gab es, jetzt kann ich euch das sagen, beim PC ein Passwort. Und das hieß, Johannes, war es da? Ja, nein, noch nicht. Wie war das Passwort? 4 irgendwas. Es ist schon zu lange her, ja. Es hat mit Wasser zu tun, jawohl. Jesus sagt, ich bin das lebendige Wasser. Komm zu mir, jeder, der dürstet, komm zu mir. Und das tönt natürlich auch nach Psalm 50. Nein, Jesaja 50. Jeder, der Durst hat, komme zu mir und trinke und nehme das Wasser des Lebens umsonst. Jesus ist die Substanz. Das andere ist ein Vorausschatten, der geworfen wird, der auf Jesus zeigt. Jedes Fest zeigt auf Jesus. Um ihn geht es. Und dann als letztes Beispiel, es gibt noch so viele andere, dafür fehlt aber die Zeit, als letztes Beispiel ein anderes Fest, keines, das Gott befohlen hat übrigens, sondern das geschah einfach. Chanukka. Da feiert man die Tempelweihe und natürlich auch das Licht. Und da sagt man, ich war noch nie dort bei der Tempelweihe oder während dieses Festes, aber es heißt, dass der Priester zündet ein großes Licht an und setzt es auf die Menora, den siebenarmigen Leuchter, und sagt, ich zünde hiermit das Licht der Welt an. Und in diesem Moment, ihr ratet es schon, kommt Jesus und sagt, ich bin das Licht der Welt. Und später sagt er, ihr seid das Licht der Welt. Es geht nicht um das Licht der Menora in Jerusalem. Es geht darum, dass Jesus das Licht ist für die ganze Menschheit, für alle in der Vergangenheit, in der Gegenwart und in der Zukunft, überall auf der Welt. Jesus, sein Name ist hoch und um ihn geht es. Jedes Fest, seien es die Gott verordnet hat im Alten Testament oder seien es andere, zeigen auf Jesus. Um ihn geht es, um ihn allein. Findet es irgendjemand von euch spannend? Gut, Halleluja, bin ich nicht der Einzige. Ich meine, das ist alles theologisch sehr interessant, aber ja, letztendlich bleibt die Frage, was hat das mit mir zu tun? Oder irgendwie müssen wir das jetzt auch für uns umsetzen. Jawohl, Christus hat das Gesetz erfüllt, toll, und jetzt, was mache ich damit? Okay, schauen wir uns nochmal den ersten Vers an, den ich gezeigt habe, wo Jesus sagt, Matthäus 5, 17, denkt nicht, dass ich gekommen bin, um das Gesetz oder die Worte der Propheten außer Kraft zu setzen. Ich bin nicht gekommen, um sie aufzuheben, sondern um sie zu erfüllen. Jawohl, jetzt verstehen wir vielleicht etwas mehr, was er mit erfüllen meint. Jeder Text in der Bibel steht in einem Zusammenhang und wenn wir die Bibel verstehen wollen, Grundregel Nummer 1, Zusammenhang lesen. Immer. Dieser Vers hier, der steht in der Bergpredigt. Gleich nach den Seligpreisungen, die in Matthäus 5, Vers 3 bis 12 stehen. Und in der Bergpredigt, wenn ihr das schon mal gelesen habt, da setzt Jesus eine extrem hohe Latte. Er sagt, das und das und das und das müsst ihr tun, damit ihr gerecht seid. Er sagt im Grunde, all das müsst ihr erreichen, sonst reicht es nicht. Ihr seid nicht gut genug. Sorry, ihr schafft es nicht. Und es wird klar bei der Bergpredigt, wenn ich das lese, da werde ich depressiv. Das schaffe ich niemals. Das ist viel zu groß, viel zu hoch für mich. Ich bin doch nicht so perfekt. Was Gott verlangt, ist zu viel, das kann kein Mensch schaffen. Und gleich danach bringt er es auf den Punkt, oder Bergpredigt, du schaffst es nicht, nachher kommt dieser Satz und dann drei Verse weiter bringt Jesus es auf den Punkt und sagt, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Autsch! Wir werden es nicht schaffen. Unmöglich, unmöglich. Gottes Maßstäbe sind hoch, viel zu hoch für den Menschen. Er ist absolut heilig. Und wenn wir noch so heilig sind, wir erreichen niemals die Heiligkeit Gottes. Nicht einmal die Pharisäer und Schriftgelehrten, auch wenn sie das Gesetz noch so genau befolgen. Es braucht eine höhere Gerechtigkeit, eine stärkere. Und hier kommen die erlösenden Worte Jesu mitten hinein. Sie stehen hier in der Mitte. Ich bin gekommen, um das Gesetz für euch zu erfüllen. Halleluja! Großartig! Gott, bist du gut! Wir können es nicht. Jesus, du hast es für uns getan. Und nun sehen wir, weshalb diese Feste immer auf Jesus zeigen. Er ist unser Erlöser. Er allein. Jesus hat das Gesetz erfüllt. Er hat das Gesetz vollkommen gelebt. Er hat die Strafe des Gesetzes, die ich verdient habe, an meiner Stelle getragen, das Kreuz. Und er ist die Erfüllung der Prophetien und der Gesetze. Und nun kommt hier die Anwendung, die du mitnehmen kannst. Du musst dich nicht mehr durch eigene Leistung vor Gott beweisen. Halleluja! Durch den Glauben an Christus bist du angenommen und frei. Jesus hat bezahlt, er hat gesagt, es ist vollbracht und es ist vollbracht. Jesus hat den Weg geöffnet zum Vater und wir können aus eigener Leistung niemals in Gottes Reich kommen, aber Jesus hat die Tür geöffnet. Durch den Glauben an ihn, weil er alles erfüllt hat. Und wenn du meinst, deine Schuld sei zu groß, du müsstest da unbedingt noch etwas machen, um Gott wieder zu gefallen. Vor allem nach dem, was letzte Woche geschehen war. Oh, das war ja schlimm. Meine Güte, das verzeiht mir Gott nie, wenn du so denkst. Ich muss doch etwas tun, um Gottes Gerechtigkeit wieder zu erlangen. Dann sage ich dir, hör auf zu sündigen. Ja. Hör auf, selber dafür bezahlen zu wollen. Denn das ist Sünde. Hör auf zu sagen, was Jesus getan hat, reicht nicht. Tue stolz über deinen Buß und kehre um, denn keine gute Tat kann dich vor Gott je gerecht machen, auch nicht so viel gerechter. Keine einzige. Du kannst nicht bestehen vor Gott. Er ist so extrem heilig, dass wir in seiner Gegenwart einfach nur tot umfallen und wegschmelzen würden. Ja. Wenn Gott nicht eine Lösung geschaffen hätte. Und das ist das Evangelium, die gute Nachricht. Er hat seinen Sohn Jesus Christus gesandt. Und es ist einzig und allein das Blut Jesu, das uns vor Gott bestehen lässt. Sein Blut, das er für uns vergossen hat am Kreuz, wo er gesagt hat, ich nehme deine Schuld auf mich, ich bezahle, damit du frei kommst. Es ist Sünde, verstehst du das? Es ist Sünde, wenn du sagst, Jesu Werk reicht nicht für dich. Nichts auf der ganzen Welt kann dich gerecht machen vor Gott, außer das Blut Jesu. Kein noch so heiliges Leben hilft dir, irgendetwas zu verdienen. Nur das Blut Jesu, das für dich vergossen ist, gibt dir die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Und alles, was wir tun müssen, ist es, im Glauben anzunehmen. Danke zu sagen. Sagen, Herr, ich glaube. Hilf mir, jetzt in deinem Reich zu leben. Ich will dir gefallen, ich will mit dir zusammenleben. Ja, es ist absolut richtig, wenn wir versuchen, heilig zu leben. Das stimmt. Es ist auch biblisch. Jesus sagt uns, oder die Bibel sagt uns das klar. Und das ist das nächste Fest, das wir noch vor Weihnachten anschauen werden, das Fest der ungesäuerten Brote, da geht es um das heilige Leben. Es ist richtig, ein heiliges Leben zu führen. Dazu hat uns Gott a. berufen und b. befähigt, durch seinen Geist. Wir sollen in der Heiligung wachsen und Nein sagen zur Sünde. Paulus sagt in Römer 6,6, unser alter Mensch wurde mit Christus gekreuzigt, damit wurde unser altes, unser sündiges Wesen unwirksam gemacht und wir dienen der Sünde nicht mehr, wie Sklaven. In der Taufe ist der alte Mensch gestorben und wir sind auferweckt zu einem neuen Leben mit Gott. Und wenn ihr da noch mehr wissen wollt, Römer 6 ist das Kapitel, das ihr da lesen müsst. Wir sollen das alte Leben nicht mehr ausgraben. Wir sollen für Jesus leben. Jesus ist jetzt unser Boss. Ich habe früher mal einem anderen Boss gedient, unter ihm gearbeitet. Und als ich die Stelle aufgehört habe, hat er wieder angerufen und gesagt, komm doch wieder mal und kannst du nicht einen Mittwochnachmittag mir helfen kommen und so. Und ich habe gesagt, nein, du bist nicht mehr mein Boss. Ich gehöre nicht mehr dir, du bezahlst mich nicht mehr, du hast kein Recht mehr an mir. Ich habe jetzt eine neue Arbeitsstelle. Und sorry, ich habe keine Zeit und auch keine Lust, habe ich nicht so gesagt. Aber das ist die Haltung, die wir dem Teufel gegenüber haben müssen. Der Teufel hat das Recht an uns verloren. Wir gehören Jesus. Unser alter Boss kann uns nicht mehr sagen, was wir zu tun haben. Jesus sagt, was wir zu tun haben. Und bei ihm ist Liebe und Gnade und Vergebung und Freude. Okay, es gibt zwei Fallstricke hier, die wir aufpassen müssen. Erstens, Fallstricke bezüglich dem heiligen Leben. Der erste ist, wenn ich heilig lebe, dann sammle ich Punkte bei Gott. Dann verdiene ich mir etwas. Das gibt es nicht. Du kannst noch so heilig leben, das Einzige, weshalb Gott dich annimmt und dich nicht wegwirft, Amen, ist Jesus Christus, sein Blut, für dich vergossen am Kreuz. Der zweite Fallstrick ist, wenn du denkst, du musst ein vollkommen reines, absolut sündloses Leben führen, um in den Himmel zu kommen. Nein, nein und nochmals nein, das ist nicht so. Ein reines Leben allein bringt dich niemals in den Himmel. Natürlich sollen wir ein reines Leben führen, aber hey, was du brauchst in diesem Fall ist eine Wiedergeburt als Kind Gottes und du brauchst den Glauben an Jesus, der für deine Sünden starb und dich völlig freigekauft hat. Allein das Blut Jesu ist es, das dich erlöst. Nicht dein eigenes Werk und was du brauchst, ist die Kraft des Heiligen Geistes, um als Kind Gottes in diese Kraft zu laufen. Aber nicht deine eigenen Werke. Du kannst nicht so viel verdienen. Und wenn du versagst, dann brauchst du keine Angst zu haben, dass du rausfällst, weil Gott dich in seinen Armen hält und er lässt dich einfach nicht los. Amen. Er lässt dich nicht los. Genauso wie wir unsere Kinder nicht loslassen, wenn sie uns mal den Rücken kehren. Er lässt uns nicht los. Und wenn du das heute für dich persönlich schon angenommen hast, dann gratuliere ich dir, du bist auf dem besten Weg. Und wenn nicht, dann ist heute der Zeitpunkt, wo du dich entscheiden kannst. Danke Jesus für sein Opfer für dich und unterstelle ihm dein Leben, deinem alleinigen Retter. Versuche nicht länger ein guter Mensch zu sein, denn das wirst du nie, sorry. Schaffst du einfach nicht. Ich auch nicht. Versuche ein erneuerter Mensch zu sein, indem du an Jesus glaubst. Und dann kommt Gottes Güte in dich hinein und macht dich neu und produziert wunderbare Dinge an dir. Nimm Jesus als Erlöser an, werde ein Mensch, der von Gott gerecht gesprochen ist, ein für allemal. Alles, was die Bedeutung des Blutes Jesu schmälert, ist eine Beleidigung für Gott und ist Sünde. Die alten Pfingstler haben ein Lied gesungen, solche Lieder, die das Blut Jesu rühmen. Rühmt das Blut des Lammes, oder wie heißt das? Ich weiß nicht mehr. Es gibt verschiedene, gell? Ja. Das klingt zwar etwas altmodisch, aber darum geht es. Ja, genau das war es, das Blut des Lammes reinigt uns und macht alles neu. Lass es nicht zu, dass du mehr auf deine guten Taten vertraust, als auf das Blut Jesu. Versteife dich nicht darauf, ja, nicht zu sündigen aus Angst, dass Gott dich wegwerfen könnte, sondern nimm dich selbst nicht so wichtig. Sorry, wenn ich jemandem zu nahe trete, aber hey, das Blut Jesu schafft auch deine Sünde weg. Jesus hat das Gesetz erfüllt, damit du leben kannst. Und das ist der Schlusssatz, mit dem ich aufhören möchte. Jesus hat das Gesetz erfüllt, damit du leben kannst, auch wenn du es nicht erfüllst.
Halleluja.
Halleluja. So, Halleluja, Gott ist gut. Und alle Zeit. Halleluja. Amen.